Aber ich ganz persönlich bin der Meinung, zu viel zu suchen und mit so einer, ich möchte nicht sagen verzweifelten.
Doch, Verzweiflung. Das ist die Wahrheit.
Ja, aber vielleicht sind nicht alle verzweifelt. Vielleicht sind sie einfach nur in einer Position, wo sie sich einfach, wo sie alleine zwar happy sind, sich aber trotzdem Partner wünschen würden und sich dann trotzdem die Frage stellen, wo sie den kennenlernen. Es muss ja nicht immer aus der Verzweiflung heraus sein. Aber ich glaube, dass aus Verzweiflung heraus sowas immer nach hinten losgeht, weil wenn du in der Wüste bist und du verdurstest und du suchst was zu trinken, trinkst du irgendwann auch deinen eigenen Urin. Also wenn du kurz... verstehst du, worauf ich hinaus möchte?
Wenn du am Verhungern bist,
isst du jede Scheiße, die man dir gibt.
Ich finde die Metapher nur sehr lustig, alles klar. Ich habe es auf jeden Fall verstanden.
Es macht keinen Sinn, genauso wie hungrig einkaufen gehen. Du kaufst nur Scheiße. Ich habe Aufnahme gedrückt, bevor Monia gerafft hat, dass ich Aufnahme gedrückt habe.
Ja, und vor allem, während Monia noch so Essensreste aus ihren Zähnen rauspopelt. Von daher, vielen Dank.
Fairerweise muss man sagen, das stimmt nicht. Du hast gerade an einem sehr lecker aussehenden Getränk aus einem sehr fancy Glasstrohhalm genuckelt.
Davor hatte ich was im Mund. Und außerdem ist das fancy Getränk einfach nur kalter Kaffee, mein Schatz.
Ja, okay.
Nur kalter Kaffee. Fancier wird's nicht heute.
Aber er sah fancy aus. Genau. Man kann auch kalten halt Kaffee romantisieren. Also
ich wollte gerade sagen, man muss wissen, wie man die Dinge präsentiert, Leute. Ihr seht, this is all about the presentation. It's marketing, baby. Nein. Oder easy?
Ja, voll. Sah so. Sehr, sehr lecker aus. Und ich mag keinen Kaffee mit Milch. Also auch nicht mit Mandelmilch oder keine Ahnung.
Was hast du denn gerade den Kaffee in der Hand?
Das Espresso.
Schwarz?
Ja.
Davon würde ich einen Herzinfarkt bekommen.
Ich bin,
das hier ist sogar entkoffiniert, namens Glas, in meiner Hand.
Ich bin zur Hälfte Italienerin, was du nicht vergessen darfst. Und ich habe meinen ersten verdünnten Espresso getrunken, da war ich vielleicht 5.
Du, das machen die in Marokko auch. Das geben die den Kids.
Also jetzt bin ich ein bisschen sensibler geworden, weil ich aufgrund von vielen gesundheitlichen Dingen die letzten 10 Jahre oder so, meinen Kaffeekonsum sehr runtergeschraubt habe, also meinen Espresso-Konsum, weil zu viel einfach irgendwann schwierig ist für Cortisolhaushalt und so weiter. Aber ich habe früher, also locker bis abends um 11 Espresso getrunken und konnte eine halbe Stunde später schlafen wie ein Baby.
Du, das machen meine kroatischen Freundinnen auch. Die setzen so einen Mokka auf, so einen Herzinfarkt-Kaffee. So, wo ich krieg so Herzrhythmusstörungen vom Geruch. Den trinken die vorm Schlafen gehen.
Ja.
Ich trinke einen Schluck und ich merke es an meinem Herzen. Man ich bin wird, so eine Lusche, was Koffein, also mein Körper kann Koffein nicht ab.
Man wird sehr stark sensibilisiert, wenn man italienisch groß wird.
Du, wie gesagt, ich bin ja auch untypisch. Alle, die aus meinen Herkunftsländern herkommen, die sind genau wie du. Und ich achte darauf, dass ich meinen letzten Kaffee bis 16 Uhr trinke. Es gibt nur einen, maximal ohne Koffein? Zwei am Tag. Nee, es gibt einen mit Koffein, einen ohne und den mit, darauf achte ich darauf, nicht später als 16 Uhr zu trinken. Weil sonst werde ich nicht, ich werde halt nicht wach, ich werde nur unruhig. Ich weiß gar nicht, wie Leute das machen. Ich werde einfach nervös. Ich kriege eine innere Unruhe von Koffein, mehr nicht. Und es schmeckt halt geil, deswegen mag ich es.
Nicht so geil. Ich trinke maximal 3 am Tag und ich trinke relativ schwachen Espresso. Ich habe ja so eine Nespresso-Maschine, was für eine Italienerin auch schon wieder ein Unding ist, weil das ist ja kein richtiger Espresso. Aber er ist lecker. Und ich habe aber Kapseln ohne Aluminium. Also ich habe nicht den Nespresso-Kapseln mehr, weil Aluminium nicht gut. Ich habe die schwächste Variante, auch von den ganzen Nespresso-Kapseln. Da gibt es auch diese Ristretto-Dinger, davon kriege ich auch einen Herzinfarkt. Ich habe also immer so, da sind ja immer so kleine, so ein kleiner Balken drauf, wie stark die sind. Und ich glaube, ich habe immer so Stärke 5 oder so von 12. Also ich trinke den auch schon relativ schwach. Wenn du dir so einen Kaffee, so einen Espresso anguckst, den mein Vater beispielsweise trinkt, der zieht sich so einen doppelten Ristretto rein, wo ich... Also ich kann noch nicht mal einen Schluck davon trinken. Da würde ich schon. Da, kennst du noch diesen Film Ab durch die Hecke? Das war einer dieser.
Ja.
Da gibt's doch Hemi, dieses Eichhörnchen, das so abdreht. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Zucker bekommt, ein Cookie, irgendwas kriegt der und dann dreht der doch so ab, weil er so komplett hyperaktiv wird. So bin ich, wenn ich ein Ristretto trinken würde. Das ist Feierabend. Aber
ich habe gerade so Bock auf einen Cookie mit Schokochips. Du hast Subway, Cookie gesagt und Subway das hat Reaktionen Cookies in meinem Körper. Ja, genau. Easy.
Oh mein Gott.
Ich habe genau daran gedacht. Ich habe genau an den Cookie von Subway gedacht. Wie krass ist das
Cookies,
bitte?
Die geilsten Cookies auf diesem Planeten.
Ja, und vor allem die Werkstatt war sogar neben dem Subway. Ich war gerade vorher bei der Werkstatt, Leute. Ich wünschte, ich hätte mir das geholt, weil ich merke gerade, du hast Cookie gesagt und mein ganzer Körper hat drauf reagiert. Richtig. Oh.
Also wenn man mir eine Freude machen möchte, Subway Cookie.
Okay, das wusste ich gar nicht. Danke für
ich
die Info.
Ich bin süchtig nach diesen
was?
Subway Cookie. Wirklich, ich wieso? Liebe diese Dinger.
Alles klar. Nächstes Mal, wenn ich bei dir auftauche, weißt du, was ich mitbringe.
Ja.
Die mit dem weißen Chocolate Chip oder die anderen?
Beide, eigentlich ist egal.
Okay,
alles klar. Darf nur nichts mit Nüssen haben. Ich mag keine Nüsse und ich vertrage keine Nüsse. Aber ansonsten ist es egal. Subway Cookies sind alle geil.
Ich weiß Bescheid. Es ist notiert im Hinterkopf.
Guck mal, jetzt haben wir sogar gesmalltalkt im Smalltalk-Podcast.
Ja, oh mein Gott. Wisst ihr warum, Leute? Der einzige Grund ist, normalerweise kriegen es Easy und ich nicht hin, direkt anzufangen mit der Arbeit, sondern quatschen vorher privat 1,5 Stunden. Und heute sind wir rein und sagen, okay, wir reden jetzt auf gar keinen Fall privat, sondern wir fangen jetzt direkt an, weil sonst wird es hier nichts. Und deswegen habt ihr hier so ein bisschen echten Smalltalk, der noch sehr abgespeckt ist, weil Easy braucht ein Update von meinem Leben. Und das allein das würde 2 Stunden dauern, Easy.
Ja, und das machen wir natürlich nicht im Podcast, weil so weit
geht unsere... Machen wir natürlich nicht im Podcast. Nee, auf gar keinen Fall.
Vulnerabilität dann doch nicht.
Nee, das ist zu viel Vulnerabilität.
Oh, nee, da sind wir dann auch schon wieder bei Oversharing und so. Es geht halt auch einfach niemandem was an. Also.
Nee. Aber ich kann ja kurz meckern. Ich habe die Woche so viel. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, es ist freitags und da fängt bei mir ein Heimreisewochenende an, freitags und Sonntag. Ich habe ja eigentlich jemanden, der für mich putzt und jemanden, der für mich kocht und jemanden, der für mich einkauft. Alle sind im Urlaub. Das heißt, geil. Ich sitze an Hufo, habe die Woche Human Foundation, Leute, unseren neuen Kurs. Sitze an Human Foundations, habe die kleine Maus, die Klassenarbeiten hat und etwas langsamer am Lernen ist und viel Begleitung braucht, muss alles alleine putzen, einkaufen, kochen, vorbereiten und so weiter und so bis Freitag. Alleine nur wenn ich mir vor Augen halte, was ich alles machen muss die Woche. Mal abgesehen davon, dass die Kleine keine Klamotten hat und sie braucht einen Großeinkauf für Schuhe, wetterfeste Schuhe, blablablub, alles, was letztes Jahr ihr gepasst hat, passt ja nichts mehr natürlich. Und ich blende gerade aus. Ich dissoziiere, damit ich hier sitzen kann und mit dir reden kann, ohne dass ich nur gestresst bin vom darüber nachdenken, was ich alles zu tun habe. So, kurz ausgekotzt. Das ist der Forecast for the week. Okay, aber ich habe ja letzte Woche angeteasert, dass ich ja gefragt hatte nach anonymen Themen. Und es gibt eine Frage.
Wie viele Fragen kamen denn? Und
es kamen nicht so viele dieses Mal, muss ich wirklich sagen. Ja, es kamen nicht so viele. Tatsächlich wird manchmal diese anonyme Funktion von irgendwelchen Idioten, falls du zuhörst, Idioten, genutzt, um mir so anonyme Nachrichten zu schicken. Weißt du?
Ach, süß.
Ja, das ist wirklich so lästig. Ich werde darauf nicht reagieren. Ich werde auch niemals das posten. Oder ich verstehe nicht, was der Sinn dahinter ist. Warum? Ich weiß noch nicht mehr, wer du bist. Also von daher, spart ihr das einfach. Oder spart es euch. Falls ihr es seid. Deswegen muss ich gerade scrollen zwischen den ganzen Nachrichten, um nach den richtigen Fragen zu suchen. Aber auf jeden Fall gibt es ein paar Fragen, die mehrfach gestellt wurden. Und
tell
zwar
me.
Folgende. Also, ich lese jetzt vor. Die erste lautet: Wie finde ich gescheite Männer? Bin Single Mom mit 2 Kids. Habe ich überhaupt Chancen? Wie finde ich einen wundervollen Mann? Aber und auch so tolle Freundschaften wie du und Easy sie habt. Dann kam, Partnersuche, Dating. Wo und wie finde ich einen Partner? der auch die Inner Work gemacht hat, beziehungsweise macht. Und generell Menschen, die so reif und selbstreflektiert sind wie ihr beide. Wenn man selbst so bewusst ist und an sich arbeitet, kommt man sich in der Dating-Welt wie ein Alien vor. Also es geht eigentlich basically um die Frage, überwiegend von Frauen gestellt, wie, was und wie, und ist es überhaupt möglich, einen Mann zu finden, der ebenfalls, oder wo sie suchen sollen, der ebenfalls Inner Work macht und der, ne, der auch irgendwie an sich arbeitet in der Hinsicht.
Stellst du mir jetzt gerade die Frage?
Nein, ich wollte dir nur mal zusammenfassen, was die.
Also, du hast mich gerade so erwartend angeguckt und ich dachte so, soll ich das jetzt?
Ja. Du könntest loslegen. Ich hab beim Lesen darüber nachgedacht. Und wenn ich auf der Suche wäre, was ich nicht bin, okay, ich bin nicht auf der Suche, Leute, nur ums Klaas. Aber wenn ich auf der Suche wäre, hätte ich vielleicht 2, 3 Ideen, wie ich das angehen würde tatsächlich. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich nicht sagen, ob es funktioniert.
Also, in meiner, erstmal möchte ich kurz auch nochmal festhalten, dass auch ich nicht auf der Suche bin. Dass auch wenn Monja das gerne anders hätte und immer noch mich verkuppeln möchte, das machen wir nicht.
Ja. Ich bin gerade frisch aus einer Beziehung raus. Dich dürfen wir verkuppeln.
Nee.
Ich bin noch im Verarbeiten.
Deswegen. Nee. Ich verarbeite auch. Ich verarbeite alle Beziehungen, die ich jemals hatte. Ich bin dauerhaft im Verarbeitungsprozess.
Okay, erzähl.
Nee, Quatsch. Aber also in meiner Brust schlagen 2 Herzen. Es gibt eine Sache, also ich bin mir nicht sicher, was besser funktioniert. Auf der einen Seite, und das ist meine persönliche Überzeugung, ich würde aufhören zu suchen. Dieses zwanghafte Suchen und etwas Bestimmtes finden wollen, finde ich unheimlich anstrengend. Was bedeutet, ich würde mich auf mich konzentrieren. Ich würde anfangen, meine Ex-Beziehungen und meinen Männergeschmack zu reflektieren, zu gucken, was ist in Vergangenheit schiefgegangen, wo habe ich blinde Flecken, was sind meine Erwartungen an eine Beziehung und einen Mann, was möchte ich überhaupt, worauf muss ich achten, was sind Red Flags, die ich vielleicht übersehen habe in den letzten Kennenlernphasen, wie auch immer, damit ich schneller den Schlussstrich ziehen kann, anstatt Potenzial zu daten und darauf zu hoffen, dass der sich irgendwie verändert oder keine Ahnung was. Wie emotional verfügbar sind die Männer, zu denen ich mich angezogen fühle, wenn das alles Leute sind, die mich irgendwann ghosten oder emotional nicht reif genug sind, kann es sein, dass ich vielleicht mir bewusst beziehungsweise unterbewusst diese Männer suche, weil ich selber nicht so emotional offen bin, wie ich denke, dass ich es bin. Also ich würde mich sehr, sehr viel mit mir selbst und meinem Beuteschema und meinen eventuell blinden Flecken beschäftigen. Das wäre Nummer 1 und ich glaube, dass dann sich neue Begegnungen auftun, weil man eventuell, wenn man das eine oder andere aufgearbeitet hat, auf einmal eine andere Bandbreite von Menschen und Männern hat, die einem auf einmal auffallen oder die man auf einmal attraktiv findet, die man vorher nicht hätte attraktiv finden können aufgrund des kaputten Beuteschemas. Das ist die Seite Nummer 1. Also ich würde mich gar nicht darauf fokussieren, jemanden zu finden. Ich würde mich auf mich fokussieren und mein Leben so genießen, wie es gerade ist, lernen, alleine zufrieden sein zu können und Dinge für mich zu tun, die mir Spaß machen. Ich glaube, dass man in Spaces, in denen man viel Freude empfindet, also bei Unternehmungen beispielsweise, wenn ich also gerne lese, könnte ich zu einer Lesung gehen. Wenn ich mich für Persönlichkeitsentwicklung interessiere, gibt's hier alle möglichen Formen von Messen und Summits und weiß der Geier was. Da wird man Menschen finden, die sich auch für solche Dinge interessieren. Also ist die Chance vielleicht größer, dann auch auf Menschen zu treffen, die sich auch mit sich selbst beschäftigen. So. Das andere Herz, das in meiner Brust schlägt, ist, glaube ich, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich sehr viele Podcasts gesehen habe, wo es sind noch nicht mal Dating-Coaches, sondern eher so Leute, die bei Hinge und Co. arbeiten, über Dating gesprochen haben. Und deren Theorie, und so verkehrt finde ich die auch wiederum nicht, ist, dass man mehr daten und schneller failen soll. Also wenn du gar keine Leute kennenlernst oder du gar nicht auf Dates gehst, weißt du auch nicht wirklich, wer dir gefällt und wen du da kennenlernst und so weiter und so fort. Also da ist dieses Fail fast, viel und schnell daten, ganz genau wissen, was man möchte und was die Red Flags sind und schnell abarbeiten sozusagen und sich häufig in die Situation bringen, Menschen kennenlernen zu können, weil solange du einfach nur dich zu Hause einsperrst und wartest, dass jemand an deine Tür klopft und das dann dein zukünftiger Partner ist, wird's auch schwierig. Also irgendwie muss man schon auch raus. Aber ich ganz persönlich bin der Meinung, zu viel zu suchen und mit so einer, ich möchte nicht sagen verzweifelten.
Doch, Verzweiflung. Das ist die Wahrheit.
Ja. Aber vielleicht sind nicht alle verzweifelt. Vielleicht sind sie einfach nur in einer Position, wo sie alleine zwar happy sind, sich aber trotzdem Partner wünschen würden und sich dann trotzdem die Frage stellen, wo sie den kennenlernen. Es muss ja nicht immer aus der Verzweiflung heraus sein. Aber ich glaube, dass aus Verzweiflung heraus sowas immer nach hinten losgeht, weil wenn du in der Wüste bist und du verdurstest und du suchst was zu trinken, trinkst du irgendwann auch deinen eigenen Urin. Also wenn du kurz... verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Wenn du am Verhungern bist, bist du jede Scheiße, die man dir gibt.
Ich finde die Metapher nur sehr lustig, alles klar. Ich habe es auf jeden Fall verstanden.
Es macht keinen Sinn, genauso wie hungrig einkaufen gehen. Du kaufst nur Scheiße.
Das ist ein sehr geiles, wie Sie, also abgesehen davon, dass du fast alles gesagt hast, was ich auch gesagt hätte. Ich werde noch ein bisschen ergänzen. Zu deinem ersten Punkt, Thema hör auf zu suchen. Ist auch die Frage so, von welchem inneren Punkt suche ich aus? Und suche ich aus so einem defizitären Punkt, also weil ich selber krass im Mangel bin und mir was fehlt. Und ich suche nach jemanden, der mich vervollständigt, ergänzt, der meine Einsamkeit lindert und so weiter und so fort. Dann suche ich mir sehr wahrscheinlich wieder jemanden auf Level meiner Wunde. Denk daran, dass wir uns unterbewusst Menschen suchen auf Level unserer Wunde. Das wird so oder so passieren, egal welchem Level du bist. Wir haben ja alle offene Wunden, aber ich sag trotzdem oder und gleichzeitig kannst du trotzdem sehr viel mit beeinflussen, auf wen du wahrnimmst auch, wen du in dein Leben reinlässt, wen du als attraktiv und als geeignet empfindest, indem du erstmal, wie Isi schon gesagt hast, selber zu der Person wirst, die du gerne an deiner Seite hättest zum Teil. Natürlich auf je nach weiblich oder männlich oder wie auch immer. Also da gibt's ja auch wieder, kann ja auch anders aussehen. Aber was möchtest du? Möchtest du jemanden, der integer ist, der sein Wort hält, der verlässlich ist, der, keine Ahnung, dann schau dich an, bin ich das schon? Bin ich denn bereit zu jemanden, der von so jemanden auch erwählt werden würde? Also der, ist auch die Frage so, ne? Weil es kann ja sein, dass ich ja ganz woanders stehe und ich bin eigentlich überhaupt nicht, auch nur ansatzweise, hab diese Eigenschaften oder lebe sie oder diese Werte, will aber jemanden haben, der in der Hinsicht voll diese Arbeit schon gemacht hat und ich selber bediene das gar nicht. Noch nicht. Also natürlich, das heißt, bitte schaut da auch nach, ja?
Das ist für mich auch der Unterschied zwischen, habe ich zu viele Ansprüche oder nicht. Ich höre ganz oft Frauen oder auch Männer, aber es sind meistens Frauen, die sagen, oder bekommen häufig gesagt, dass sie zu wählerisch sind und zu viele Ansprüche haben oder die Ansprüche zu hoch sind. Und für mich ist der Unterschied zwischen gerechtfertigte Ansprüche und zu hohe Ansprüche, ob ich die Ansprüche, die ich an mein Gegenüber habe, selber erfülle.
Genau.
Ich kann wahnsinnig hohe Ansprüche haben, wenn ich selber alles mitbringe, was ich von der anderen Person erwarte. Je mehr ich selbst mitbringe, desto höher meine Ansprüche an die andere Person. Wenn ich aber Ansprüche habe, die ich selbst gar nicht erfüllen kann, dann
absolut
schwierig.
Absolut. Deswegen, der Fokus ist schon erstmal auf dich. Also, was suche ich? Oder warum suche ich gerade? Und hinzu, wie werde ich eine Person, die so eine erfüllte Beziehung mit genau so einem Menschen führen kann? Und natürlich auch da, die Aufarbeitung unserer tiefsten Themen, gerade was so eine Beziehung angeht, also was frühere Beziehungen und Bindungsthemen angeht, die passieren auch erst so richtig in der Beziehung. Nichtsdestotrotz ist trotzdem deine Haltung und deine Bereitschaft und die bereits die bereits investierte Arbeit spielt maßgeblich eine Rolle bei der Wahl deines Partners. Okay, ja. Und da geht's auch eher darum, dass du nicht, weil wie gesagt, dieses aktive Suchen, da kommt's wirklich darauf an, von welchem inneren Ort es kommt. Bist du bereit für eine Beziehung und öffnest dich dafür und lädst dir auch in dein Leben ein, energetisch erstmal auch, weil du selber auch bereit bist? Oder ist es, mir fehlt was? Mir fehlt was, mir fehlt jemand, ohne das bin ich nicht vollständig, ohne das, da, da, da. Und an die, die mir geschrieben haben mit zwei Kindern, ja, natürlich. Warum solltest du mit zwei Kindern keinen Partner finden? Es gibt genug Patchwork-Familien. Ich habe genug Leute in meinem Coaching, die mit vier Kindern auch jemanden gefunden haben. Und nicht irgendjemanden, sondern jemanden, der zu dir matcht. Weil die richtige Person wird damit kein Thema haben, dass du Kinder hast. Hat vielleicht sogar selber Kinder. Und ihr beide stellt euch die Herausforderung. Bitte mach keine Hirnschranke. Ja, du hast überhaupt keinen Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. Es gibt genug Beispiele, dass es funktioniert. Dann kannst du auch genauso gut deinen Fokus darauf richten, dass es funktioniert. Es gibt ja alles in der Hinsicht. Also wenn du dir schon vorher in den Grenze setzt mit, nein, ich bin zu alt oder ich bin schon Mutter oder ich bin das oder ich bin jenes und deswegen kann es nicht funktionieren, dann stehst du dir schon damit selbst im Weg. Das heißt, die nächste Aufgabe ist es, vielleicht mal die ganzen Hindernisse in deinem Kopf abzubauen, die sagen, was geht und was nicht geht. So in der Hinsicht. So, und dann hat ja die Easy noch gesagt mit dem, das erste war ja die innere Arbeit und dann mache ich immer weiter, was ich denke. Das nächste ist, zeig dich. Zeig dich, wenn du dann ein bisschen in dich investiert hast und rausgehst und nur auf den Boden schaust und dich auf jeder Veranstaltung hinten rechts in der Ecke versteckst hinter dem Vorhang. Und das sage ich, weil das habe ich so oft im Coaching kriege ich erzählt bekommen, oh mein Gott, ich habe jemanden gesehen und der war toll. Und dann sage ich, okay, alles klar. Hast du ihm ein Signal gegeben? Hast du Interesse gezeigt? Hast du hingeschaut? Warst du in der Nähe? Nee. Ach so, wo warst du denn? Ja, ich habe von weit weg. Okay, hat er bemerkt, dass du existierst? Weil du, nee, ich bin eher so weiter hinten geblieben. Okay, hast du Augenkontakt aufgebaut? Nee, alles klar, Ladies. Ich weiß, genug von euch, es gibt Frauen, die haben damit kein Thema, direkt hinzugehen und anzusprechen. Ja, you do you. Ich habe aber auch genug Frauen, die sagen, nee, ich möchte angesprochen werden. So, damit dich jemand anspricht, muss er erst mal bemerken, dass du Interesse hast. Und dass du von deiner Körpersprache und deiner Haltung und deinem Blick offen bist. Ich habe eine Person in meinem Umfeld, die ist die coolste, liebste und lustigste Person mit jedem. Sobald sie Interesse an jemanden hat, denkst du, die hasst den. Ich habe jedes Mal gesagt, bist du hinter mir, hinterher erzählt sie mir immer und sagt, oh mein Gott, ich fand den so toll. Sag, was? Ich habe gedacht, du kannst ihn nicht leiden. Du hast nicht einmal hingeschaut, du warst irgendwie garstig oder hast dann so zickige Kommentare. Ich so, what? Ich habe gedacht, du magst den nicht. Willst du mich gerade verarschen? Ja, und wenn du dieses Verhalten in den Tag legst, dann lass es. Okay? So. Versuch bitte, genauso cool zu sein wie bei so einer freundschaftlichen Begegnung, weil ich finde halt, mir persönlich ist eine gewisse Kumpelebene in einer Beziehung auch wichtig, zur Paarebene. Ja? Also zeig dich, ja, so wie du bist, genauso wie wenn es ins Gespräch geht, ich persönlich gern, wie gesagt, ich spreche hier sehr viel theoretisch, Leute, aber ich persönlich, und ich kenne mich, das mache ich safe nicht, ich werde garantiert nicht mich verstellen. Ich werde mich nicht verstellen. Hier bin ich, friss oder stirb. Genauso. Weil für was? Warum sollte ich denn so einen Kennenlernprozess verlängern, indem ich irgendwas darstelle oder zeige oder verstecke, was ich bin oder nicht bin? Für was? Das wäre für mich pure Lebensverschwendung. Also Lebenszeitverschwendung. Ich persönlich würde sagen, na klar gibt es Abstufungen von wie vulnerabel du bist und so weiter und so fort. Na klar, aber nichtsdestotrotz, sei bitte einfach authentisch. Ja, und die richtige Person bleibt da schon in der Hinsicht. Und dann, wie sie schon gesagt hat, wenn du merkst, dass in den ganzen Dating-Apps, apropos Dating-Apps, ich würde dein Profil genauso gestalten, dass da kein Raum mehr für Zweifel ist. Schreib hin, was du willst. Also beschreibe dich und das, was du willst. Und lass keine halbe Tür offen für, ja, okay, wenn ich das noch hier hinschreibe, dann schreibe ich vielleicht mehr Leute an. Aber ja, vielleicht mehr Leute von denen, die du nicht haben willst. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, gestalte dein Profil so, dass ganz klar ist zu sehen, was deine Werte sind, wer du bist und was du möchtest. So in der Hinsicht. ohne viel Verschleierungstaktiken. So, und dann, wie Isi gesagt hat, ich würde auch an Orte und Veranstaltungen gehen, wo Menschen sind, mit denen ich connecten möchte. So, wenn ich mich, wie sie gesagt hat, wenn ich gerne lese, dann kannst du mal gucken, da gibt's ja Lesungen und Buchclubs und jenes und Büchereien, Bibliotheken und. Wenn du gerne irgendwie Musik machst, dann schau, dass du denn zu Veranstaltungen gehst, wo das möglich ist. Wenn du gerne tanzt, dann schließ dich im Salsa-Kurs an. Wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, dann geh auf Retreats, geh auf Veranstaltungen wie Creator, wie den Fauna Summit, wie das und jenes. Da gibt es ja so viel. Also dann da begegnest du ja viel eher gleichgesinnten Menschen. Und meiner persönlichen Meinung nach muss die andere Person nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand sein wie du. Ich finde nicht, dass du unbedingt einen Menschen finden musst, der, sagen wir mal in meinem Fall, wie ich 17 Jahre Persönlichkeitsentwicklung und Co. macht. Für mich ist wichtig, dass ich sehe, dass er reflektiert ist, dass ich sehe, dass er Bereitschaft, dass er wirklich bereit ist, an sich zu arbeiten, durch Handlungen, nicht nur das, was er sagt, sondern auch durch, mir ist auch wichtig, dass er eine Therapie ist, mal abgesehen davon, ne? Also, aber dass ich sehe, da ist jemand, der auch in diesen kleinen Konflikten und in diesen ganzen Gesprächen reflektieren kann, Eigenverantwortung übernehmen kann und bereit ist, sich auf Augenhöhe mit dir weiterzuentwickeln. Ja, indem man wirklich sagt, okay, alles klar, let's go, oder ich bin offen dafür, ich bin bereit dafür, und dann seine Worte sich in seinem Handeln widerspiegeln. Und Isi, ich habe gesehen, du hast gerade tief eingeatmet, also dann bitte atme aus und beriesele uns mit deinen Wörtern. Los geht's.
Beriesele uns mit deinen Wörtern, los geht's. Was ist mit dir kaputt?
Gar nichts, alles wahrscheinlich.
Ich wollte nur gesagt haben, dass Therapie mittlerweile auch ein Dating-Trick geworden ist. Also, dass Männer erzählen, sie sind in Therapie, damit sie auf dem Datingmarkt besser ankommen. Also schwierige Nummer. Und vor allen Dingen, nur weil jemand in Therapie ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Therapie auch was bringt. Führt auch ganz oft zu Therapie-Talk und durch sagen wir mal, eher destruktiv benutzten Insights aus der Therapie, die man dann nimmt, um den anderen runterzumachen oder anzugreifen. Ich wollte nur gesagt haben, also auch Achtung bei, ich gehe zur Therapie.
Ja, aber auch da würde ich ganz hart darauf achten, sein Handeln. Wenn er sagt, ne, je nachdem, was er erzählt, wenn er, du kannst dich ja, wir haben ja auch ein Gefühl für Wahrheit teilweise. Nicht immer, natürlich gibt es auch sehr gute Lügner. Aber wenn irgendwas nicht stimmt, wenn du merkst, die Geschichte ist nicht rund oder das, was er erzählt, ich würde nachfragen. Ich würde immer sagen, okay, krass, wie meinst du das? Okay, was meinst du damit? Blablabla, kannst du mir ein Beispiel nennen? Ganz interessiert. Aber nur um zu gucken auch, inwieweit hat das Substanz, was er erzählt, und inwieweit ist das einfach irgendwo abgelesen und dann übernommen. Ne? Ja. Und die persönliche Geschichte eines Menschen, wenn er sie dann erzählt, dann spürst du auch, wie, wenn jemand so wirklich seine Leidensgeschichte erzählt, dann, also wenn das richtig hart getroffen hat, dann merkst du auch, okay, da ist was dahinter. Aber auch da, ja, Worte, schön und gut, Taten und Umsetzungen. Ich wünsche euch relativ früh einen Konflikt, wo ihr auch sehen könnt, inwieweit das auch dann eingesetzt wird oder inwieweit, oder wenn die andere Person getriggert ist oder du, und übrigens alles, was ich über die andere Person sage, gilt auch für dich, liebe ZuhörerInnen. Von daher, das gilt genauso für dich an der Stelle. Das heißt, inwieweit stimmt das Gesagte mit dem Gemachte überein, und dann sehr gerne testen in Konflikten, natürlich, wenn die Person getriggert ist. Das sagt ja alle, also ich finde, wenn ein Mensch getriggert ist, je nachdem, wie er damit reagiert, das ist schon sehr aussagekräftig. Ob dann diese Schuldnummer, die Schuldkeule und du und wegen dir und wenn du nicht da, oder ob jemand wirklich reflektiert oder versucht zu reflektieren und nachzufragen oder versucht an sich zu arbeiten oder umzusetzen, vor allem auch, ne, in den nächsten Treffen.
Ja. Und eine Sache, die sich jetzt vielleicht für alle, die Frage gestellt haben, ein bisschen unangenehm anfühlen könnte. Aber ich würde mich selbst fragen oder mal darüber reflektieren, warum ich glaube, jemanden zu brauchen, der genauso viel Arbeit in sich gesteckt hat wie ich selbst. Also für wie viel reflektierter, bewusster, besser halte ich mich in dem Moment, in dem ich sage, ich brauche jemanden, der das genauso gemacht hat. Ich erlebe sehr häufig, dass, und das ist für mich eine Falle, in die man tappt, wenn man Arbeit an sich gemacht hat, dass man sich über andere stellt und dann denkt, ich kann besser streiten, ich kenne meine wunden Punkte, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht und deswegen bin ich jetzt besser. Nicht in so einem gehässigen Ding, nicht boshaft, aber trotzdem in so einem, ich bin die abgelevelte Variante von mir und ich hätte auch gerne jemanden auf dem Level, als ob alles unter meinem Level, das ich selber kreiert habe in meinem Kopf, auf einmal nicht mehr gut genug ist. Und es gibt auch Menschen, die noch nie bewusst an sich gearbeitet haben, die aber so reflektiert sind und so ruhig sind und so sicher in sich selbst ruhen sind und so gesunde Konfliktmechanismen haben und so eine sichere Bindung haben und so gesund groß geworden sind, die haben noch nie eine Psychotherapiepraxis von innen gesehen und die haben sich wahrscheinlich auch noch nie 3 Podcasts angehört zu irgendeinem Thema, weil sie es einfach nicht brauchen.
Ja.
Also es gibt auch, weißt du, wie viele insbesondere Psychologen ich kennengelernt habe, mit denen ich eine Zeit lang Kontakt hatte, die aufgrund ihres Studiums und also ich meine, wenn du einen Master in Psychologie hast, dann hast du schon dich auch lange mit dem Thema beschäftigt. Und die auch Menschen coachen, die auch Männer coachen und so weiter und so fort. Und dann nach kurzer Zeit festgestellt, dass ich die Erwartungshaltung hatte, dass wenn jemand vom Fach ist und vielleicht auch irgendwie teilweise die ein oder andere Aus- oder Weiterbildung in dem Bereich hat mit auch Selbsterfahrung und so, dass man sich dann auch irgendwie mit sich selbst beschäftigt hat, insbesondere wenn man in dem Bereich arbeitet und ich dann feststellen musste, wow, also das sind zum Teil die unreflektiertesten.
Ja, habe ich auch schon.
Also safe. Schock, absolute absolut. Schockzustand. Und dann habe ich mich schon mit Menschen unterhalten, die sich noch nie mit diesen ganzen Themen beschäftigt haben, aber einfach wie ein wandelnder Yoda sind. Also ich würde nicht Menschen anhand ihrer Arbeit, die sie mit sich gemacht haben oder auch nicht gemacht haben oder die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, in irgendeiner Art und Weise in Kategorien stecken oder in verschiedene Levels stecken, sondern einfach den Menschen kennenlernen und gucken, wie er sich verhält. Nur weil er seine Love Language nicht kennt oder seinen Bindungstyp nicht kennt oder weiß der Geier, was für Sachen auf TikTok, ich sag's ja immer wieder, wir kategorisieren ja alles. Und wir stecken alle möglichen Sachen in Schubladen und dieser ganze TikTok-Therapie-Talk ist ein bisschen schwierig. Und nur weil Menschen sich damit noch nicht beschäftigt haben, heißt das nicht, dass sie nicht wahnsinnig emotional intelligente, reife Menschen sein können.
Absolut. Und auch da nicht vergessen, ne, auch da bitte kein Perfektionismus, denn es gibt jeder von uns hat sowohl reife Anteile als auch unreife Anteile. Oft ist es so, dass wenn ich meine reifen Anteile kenne oder sie hart an ihnen gearbeitet habe, dass ich natürlich danach schaue, dass die andere Person, ich schaue genau nach den Anteilen, die in mir reif sind, da schaue ich danach in der anderen Person. Es kann natürlich aber auch sein, dass gerade die andere Person, dass die Anteile, die bei mir unreif sind, bei der anderen Person aber reif sind. Ja, also guckt bitte auch ein bisschen mehr 360 Grad, als eher, dass ihr da so mit Scheuklappen auf etwas schaut, weil das passiert ganz oft. Bei mir wurde auch schon gesagt, jetzt von meiner Heimreisegruppe, so, oh mein Gott, wir haben so Probleme, jemanden zu finden, der reflektiert ist und so. Wenn du dann mal auf der Suche bist, oh mein Gott, wie wirst du dann jemanden finden? Leute, ich sag's auch hier nochmal, ich habe nicht das Bestreben, dass ein zukünftiger potenzieller Partner die gleiche Arbeit macht wie ich, genauso viel reinsteckt wie ich, sich mit Familienaufstellung auskennt oder sonst was. Ich möchte, dass die Person offen dafür ist, weil ich möchte eine Partnerschaft, wo man sich weiterentwickelt. Und wenn dieser Mensch nicht offen dafür ist, dann kann es leider nicht sein. Ich möchte sehen, oder hören oder wie auch immer, dass ein gewisser Reifungsprozess schon stattgefunden hat in dem Leben dieses Menschen. So, indem ich mir die Geschichte anhöre und schaue, wie was rausgeschlossen. Das sind die Sachen. Also, ne? Also es muss nicht jemand, und trotzdem kann auch ich von jemandem super viel lernen, der nicht einen Tag diese Arbeit gemacht hat, die ich mache. Also bitte, wir dürfen nicht anfangen, Menschen auf Podeste zu stellen oder mich selbst auf ein Podest stellen, weil ich so und so viel Arbeit gemacht habe. Sondern manchmal kann, wie gesagt, man hat die, meine Defizite können die Stärken eines anderen Menschen sein. Und umgekehrt. Und man kann dann sehr wohl von dem anderen lernen, ohne das Gefühl zu bekommen, wir vervollständigen uns. Weil das ist nicht die Theorie, das ist keine Theorie, die ich vertrete. Ich glaube, wir sind vollständig mit unseren Stärken und Schwächen und der andere auch, und wir begleiten uns im Leben. Und auf einer gewissen Ebene können wir unsere Stärken und Schwächen ausgleichen, aber nicht die, was unser Selbstwertgefühl angeht. Ja, genau. Genauso wie auch jede Beziehung wird ein Spiegel sein für dich. Denn durch die Nähe da kommen halt deine ganzen Anteile, die unreif sind und noch irgendwie nicht integriert sind, werden hochkommen. Und es ist eine Gelegenheit, dann in die Eigenverantwortung zu gehen und dadurch auch mehr in die Integration und mehr in die Selbstannahme und letztendlich in die Selbstliebe.
Mic drop.
Mic drop.
So, ich denke, die Frage haben wir halbwegs beantwortet, oder?
Ich glaube auch. Jetzt kam schon ein paar Mal die Frage, Isi, wie man dann Freundschaften führt. Oder haben wir das nicht schon mal beantwortet?
Ich glaube schon.
Ich meine auch, dass wir in irgendeiner Podcast-Folge, Leute, da müsst ihr mal suchen. Ich meine, wir haben die Frage nach so einer Freundschaft schon beantwortet, weil ich wurde jetzt schon ein paar Mal wieder gefragt, dass man die Freundschaft zwischen dir und mir sehr zu schätzen weiß und dass es so toll ist und wie man sowas haben kann. Eigentlich, Leute, gleiches Schema. Arbeite an dir selbst, sei die Freundin, die du gerne selber hättest. Dann geh raus und sprech Leute an. Ich habe so viele Menschen, die nach Freundschaften suchen, nach echten, und das entsteht auch oft in Aufstellungstagen und Heimreisen. Sucht euch Orte, wo ihr andere gleichgesinnte Menschen trefft. Geht hin, sprecht Leute an in der Hinsicht. Gerne auch online. Ich habe ein Reel bei mir auf dem Profil, wo ihr euch connecten könnt darunter. Das poste ich dann an dem Tag, wo ich dann dieses Reel, quasi das Reel oder die Story zu dieser Folge poste, poste ich auch im Anschluss dieses Reel. Dann kann man sich drunter connecten. Da haben ganz viele Leute geschrieben, dass sie jemanden suchen. Und da auch genauso bereit sein, die Arbeit zu machen. Konfliktarbeit, Dingsarbeit, Kommunikationsarbeit, das alles gehört auch in Beziehungen. Auch mal, wie gesagt, ich habe letztens ein Reel geteilt, dieses, wie Freundschaften heutzutage geführt werden, ist halt nicht meins. Dieses, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ja, fühle ich gerade nicht, ja, bis zu einem gewissen Grad müssen wir unsere Grenzen achten, aber Freundschaften heißt auch manchmal einfach, dass du die andere Person gerade priorisierst, weil es ihr schlechter geht als dir.
Ja.
So, im Rahmen deiner Ressourcen natürlich, ne? Und nicht zu sagen, ach, verstehst du das, was bist du bereit zu investieren in eine Freundschaft, damit sie wirklich tief ist?
Wir haben vorhin erst drüber gesprochen, dass wir anfangen müssen, unsere privaten Freundinnen-Talks zu terminieren. Weil bei uns beiden immer viel los ist und wir es manchmal nicht schaffen, außer kurz jeden Tag bei WhatsApp, lebst du, ja, ist alles okay, ja, bei dir auch, so. Aber darüber hinaus, also wirklich austauschen, was ist die Woche passiert, wie geht's dir wirklich und so weiter und so fort, schaffen wir meistens nicht. Und dann machen wir das, wir haben einmal die Woche Podcast-Aufnahme, und manchmal haben wir zusätzlich noch einmal die Woche ein Meeting für Human Foundations. Und immer in diesen 2 Stunden, die wir gescheduled haben, versuchen wir uns vorher abzudaten, schnell zu erzählen, was so passiert ist. Mal fängt einer an zu heulen, dann keine Ahnung. Aber es ist eigentlich immer in der beruflichen Zeit, weil das die einzige ist, die wir uns füreinander nehmen. Also bewusst.
So. Ja, und da hat die Isi schon heute angemerkt, das geht so nicht.
Und ich habe heute gesagt, was für ein Schwachsinn eigentlich. Wir müssten uns für unsere Freundschaft auch einmal die Woche so einen Termin eintragen und dann telefonieren. Wir priorisieren immer die Arbeit und setzen dafür Termine, nutzen das dann aber, um privat zu quatschen, was keinen Sinn macht, weil unsere Arbeit dabei drunter leidet. Und das andere machen wir nicht. Und ich glaube, wenn man so all over the place ist, wie wir zwei, dann muss man sich das freischaufeln. Insbesondere bei Monia, weil sie eben ja auch noch eine Tochter hat, da hat man nochmal viel weniger Zeit und andere Prioritäten und so weiter. Da muss man gucken, dass man sich Zeit freischaufelt. Und jetzt haben wir festgestellt, okay, wir können unsere privaten Talks nicht mehr vor der Podcastaufnahme machen, weil wir sonst für den Podcast einfach zu platt sind. Also müssen wir dafür eine andere Lösung finden. Und die wird darin bestehen, dass wir uns einen anderen Termin setzen und dann telefonieren.
Ja, also das heißt, ihr müsst investieren. Und wenn man gerade in Sache kein Selbstläufer ist, dann ist sie auch nicht bestimmt für euch. Oh. Also weißt du, dieses, wirklich, also.
Da krieg ich die Krise, ne? Wenn dieser ganze, und das ist der, ich glaube, ich habe schon ganz oft gesagt, das ist der Grund, warum ich so ein Problem habe mit dieser esoterischen, spirituellen Bewegung online.
Ja, aber die ist auch falsch gedeutet, entschuldige bitte.
Aber das ist das, was ich meine, aber das ist das, was die meisten Reels und Co. so promoten. Und das ist das, was ich so unfassbar schlimm und destruktiv finde. Dieses, nur weil was nicht leicht zu mir kommt und sich nicht leicht anfühlt, ist es nicht meins. Was? Also wenn du so mit deinem Leben umgehst, mach das mal 5 Jahre. Dann hast du weder eine Freundschaft, noch einen Job, noch einen Partner, noch ein Hobby, noch sonst irgendwas. Also entschuldige bitte, was ist das denn für eine Theorie? Da kriegst du so viel. Habe ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Das erinnert mich sehr an Love is Blind, Frankreich.
Ich habe es noch nicht geschaut. Ich bin noch in den letzten Zügen von UK.
Oder war das UK? War der Typ mit der Milz-Autorität, Human Design?
Ja, oh mein Gott, der hat mich so genervt. Ich habe meine Milz gefragt und die sagt nein.
So, ey. Das ist das, was ich meine mit destruktiver Spiritualität. Ich weiß noch nicht mal, ob Human Design überhaupt zur Spiritualität gehört oder ob das Esoterik ist. Das ist alles so verschwommen. Ich erkenne den Unterschied langsam nicht mehr. Ist auch völlig egal. Human Foundations ist übrigens was anderes. Es klingt nur so ähnlich, weil wir es beides jetzt im Podcast erwähnt haben. Human Foundations ist der Kurs, den Monia und ich gerade erstellen. Da geht es um Psychologie und Neurologie und Systemik. Human Design ist eine, ich würde sagen, spirituelle, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, sowas wie Astrologie.
Wie die Lebenszahlen, genau.
Sowas wie Astrologie, nur ein bisschen komplizierter.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es bei Human Design Autoritäten, also ich glaube, wie man als Mensch seine Entscheidungen treffen soll oder so. Und der Typ, der bei Love is Blind UK war, ist Human Design Coach. Ich kann's ohne zu lachen noch nicht mal sagen. Der saß da und hat jedem erzählt, dass er alle Entscheidungen, die er trifft, spontan trifft, weil seine Milz ihm das sagt. Und er hat wohl diese Milz-Autorität. Und ich möchte mich, darüber möchte ich mich noch nicht mal lustig machen. Wer an Human Design wirklich glaubt und darin ein Mehrwert findet und so weiter und so fort, alles cool. Aber der Punkt ist der, und ich glaube auch da, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Erfinder von Human Design oder auch alle möglichen Leute, die damit arbeiten, das so gedacht haben, wie er es interpretiert und benutzt, weil er entscheidet im Grunde genommen in jeder Sekunde, wie er sich gerade emotional fühlt und handelt dann danach. Ich nenne sowas fehlende Impulskontrolle und fehlende emotionale Intelligenz. Er nennt das, er hat seiner Milz vertraut. Der hat also mit dieser einen Dame bei Love is Blind ein Date nach dem anderen gehabt und die haben sich verstanden und gemacht und getan. Und dann hat sie eine Sache gesagt, die ihm nicht gepasst hat und dann hat seine
Milz... Die ihn getriggert hat, Leute.
Nein, natürlich hat sie ihn nicht getriggert, es war seine Milz. Da hat seine Milz hat gesprochen und seine Milz hat dann gesagt, keine gute Idee, mein Freund. Und dann hat das beendet.
Genau, also, und das ist nicht Spiritualität. Das ist Bullshit, okay? Und das ist absoluter Bullshit. Deswegen, ich saß da, ich habe auch sehr gecringed beim Gucken, ehrlich gesagt, was das angeht. Es war mir sehr, also höchst unangenehm, wenn er das gesagt hat. Ich immer so, oh, mein Dich. Und es fühlt sich auch sehr an wie so die oberste Schicht. Wie so ein Mantel, wie so ein Deckmantel, wie so ein weißt du, nach außen hin gelebt, aber nicht in der Substanz, weil du hast dann andere Kommentare gesehen von ihm später oder Sachen, wo ich dachte, so bewusst ist es nämlich nicht.
Von Anfang an schon. Und nur weil sich jemand mit Human Design beschäftigt oder mit Astrologie oder keine Ahnung was, hat das auch nichts damit zu tun, dass jemand bewusst ist.
Nee, absolut.
Ich ganz persönlich bin bei Menschen, die sich nur darauf immer wieder beruhen und die dem Ganzen eine sehr, sehr krasse Priorität in dem Leben geben, immer sehr vorsichtig. Für mich ist das ein Zeichen dafür, in manchen Fällen, nicht in allen, aber ich möchte fast sagen, in den meisten, ist das ein Fall von, ich bin lost und brauche Antworten auf mein Leben, auf meine Situation, auf mein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll, ich finde die nicht in mir selbst und ich möchte auch nicht wirklich hingucken, deswegen suche ich die jetzt woanders. Und dann gehe ich entweder hin und lass mir ein Human Design Reading geben oder ich lass mir ein Astro Reading geben und dann gibt mir der Human Design Mensch Antworten darauf, warum mein Leben so ist, wie es ist. Im allerbesten Fall so, dass ich mich dabei bestätigt fühle. Und dann nehme ich das jetzt als meine neue Lebenswahrheit und versuche darüber, mein Leben irgendwie zu kontrollieren. Oder Outputs zu kontrollieren oder Dinge besser zu verstehen oder eben kontrollieren zu können. Wie mit dieser Autorität.
Irgendwie sowas. Ja.
Und das ist Quatsch in dem Ausmaß. Und ich möchte es nochmal sagen, bevor mich jetzt wieder irgendwer anspringt, ich habe nichts gegen Human Design. Ich habe auch nichts gegen Astrologie oder gegen sonstige Sachen, an die Menschen glauben, gegen Religionen, es ist mir wirklich komplett Wumpe. Ich habe nur ein Problem damit, wenn das so benutzt wird wie in dem Fall. Oder wenn ein Menschen sagen, wenn sich was schwer anfühlt, dann ist es nicht für dich. Dann ist es Gottes Weg, dir zu sagen, dass es nicht deins ist. Weil wenn es deins wäre, dann wäre es nicht so schwer. Und wenn Menschen aus deinem Leben verschwinden, dann waren sie auch gar nicht dafür gedacht, überhaupt in deinem Leben zu sein. Bla bla bla. Nein. Einfach nein. Manchmal hast du auch einfach Scheiße gebaut und deswegen ist ein Mensch weg. Man könnte auch also auch einfach hingehen und Verantwortung übernehmen und kurz reflektieren.
Also ich würde sagen, dieses, wenn Menschen aus deinem Leben geht, dann sind sie nicht bestimmt da zu sein. Das kannst du sagen, wenn du deine 50% komplett erfüllt hast. Wenn du reflektierst, wenn du schaust, wo trage ich Verantwortung, was habe ich gemacht, du hast dein Bestes gegeben, du hast investiert im Rahmen deiner Möglichkeiten. Wenn der Mensch dann geht, dann kannst du das gerne anwenden. Wenn du aber nichts gemacht hast und der Mensch geht und dann reflektierst du nicht und vielleicht hast du, wie Isi gesagt hat, hast du ja Scheiße gebaut und sagst dir, dann soll es halt nicht sein. Nee, das soll halt nicht sein, braucht schon Eigenverantwortung und Machen bis zu deiner Grenze. Danach kannst du sagen, sollte nicht sein, weil ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben, ich habe auf meine Seite geschaut, jetzt kann ich sagen, sollte nicht sein. Nicht vorher. Weil das ist immer das, deswegen sage ich, wie Dinge genutzt werden. Ich glaube, irgendwann, Easy, mache ich eine Folge mit so 5 spirituellen Weisheiten und dann seziere ich die in, wie sie eigentlich genutzt werden sollten und wie die meisten Leute sie nutzen. Ohne Mist.
Ja, bitte.
Ja, das mache ich.
Aber genau, wie gesagt, ich wiederhole es, genau das ist der Grund, warum ich damit so ein Problem habe. Nicht mit Spiritualität im Allgemeinen, sondern mit Instagram-Spiritualität.
Genau, wie sie genutzt wird.
Ich find's schwierig. Und dann rennen Leute rum und nennen sich irgendwie spiritueller Mentor und Guru und hast du nicht gesehen. Und ich möchte mir einfach nur jedes Haar einzeln ausreißen, während ich mir so einen Schwachsinn anhöre. Und denke jedes Mal, es kann auch einfach nicht euer Ernst sein.
Aber wenn ich mir jedes Haar einzeln ausreißen würde, wäre ich, glaube ich, jahrelang beschäftigt.
Ja. Ich finde es einfach nur noch anstrengend. Ich finde es anstrengend und gefährlich. Aber egal. Dazu können wir sehr, sehr gerne in Zukunft eine eigene Folge machen. Ist denn noch irgendeine Frage unter deinen Fragen gewesen, die wir noch beantworten können?
Warte mal, wir haben noch 10 Minuten. Also, oh nee, das ist ein zu großes Thema.
Mach jetzt nicht wieder Cliffhanger mit mir. Was ist denn die Frage?
Die Frage ist, dass wir mal thematisieren sollen. Streitverhalten wie Silent Treatment als Podcast-Thema wäre spannend. Kam. Und dann Partnerschaft, Dating. Es wäre super spannend, wenn ihr mal auf das Thema Sexualität ausleben und Schamgefühle diesbezüglich eingehen könntet. Auch eine ganze Podcast-Folge wert. Das können wir nicht in 10 Minuten beantworten. Sorry.
Können wir beides beantworten. 5 Minuten pro Antwort, kein Problem.
Aber ich finde, das ist nicht in der Tiefe beantwortet. War, du kennst mich doch.
Es war ein Scherz.
Ach so, ich wollte gerade sagen, wie sie jetzt verarscht mich nicht. Hier verstehe ich die Frage nicht.
Was ist denn die Frage, die du nicht verstehst?
Hier steht, keine Frage, Doppelpunkt. Ich denke irgendwie an erster Stelle an Anziehungskraft. Braucht es eine Erklärung? Ach so, nein, 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 das muss ich zurück. Warte mal. Nee, doch. Hä? Ich denke irgendwie an erster Stelle an Anziehungskraft. Braucht es eine Erklärung, eine Richtung und Bedingungen? I think not. Gesprächssprengstoff.
Hä?
Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also die Person, die bitte schreibt mir und dann führt mir eure Frage aus. Dann können wir sie sehr gerne im Podcast behandeln. Ja. Genau.
Habe ich nicht verstanden.
Nee, habe ich auch nicht verstanden. Aber es müssten heute, und ich habe mich heute auch in die Frage gestellt nach einem Podcast-Thema. Und ich glaube, da ist schon was eingetrudelt. Und zwar, ja, das sind alles hier. Was tun, wenn man an sich arbeitet, der Ehemann aber nicht und das Problem in der Ehe führt und das zu Problemen in der Ehe führt?
Ja.
Auch das haben wir beantwortet, meine ich.
Ja.
Mehrfach, aber ich fasse das gerne nochmal zusammen. Fokussiere dich erstmal auf dich, auf deine 50%. Was du dann machen musst, ist nicht mehr die Muster deines Partners bedienen, die ihn genau da quasi, man hat sich ja aus einem bestimmten Grund gefunden. Die unangenehme Phase wird sein, dass du ganz klar kommunizierst, wo du stehst und was du möchtest und nicht möchtest und dann dein Handeln deinen Worten folgt. Was erstmal sehr stark zu Widerstand führen wird, denn du bist die Person, die sich freiwillig entwickelt, während die andere Person, dadurch, dass ihr schon ein Familiensystem seid, ja, durch deine Veränderung, durch deine veränderte Rolle und das, was du machst und nicht mehr machst, selber dazu gedrängt wird, eventuell in eine Veränderung zu kommen. So, das heißt, das ist der unangenehme Part, der passieren wird. Wichtig ist, dass du trotzdem liebevoll bleibst, falls da Liebe besteht, in der Hinsicht und dennoch klar in deiner Aussage und konsequent bleibst, sodass der andere wirklich merkt, okay, ich kann sie weder zurück bedrohen, zurück anbetteln, zurück bestechen in die alte Rolle. Das alles würde passieren, denn wenn sowas passiert, da bäumt sich das Ego ganz schön auf beim anderen und dann gibt es ganz viele Tricks und Mechanismen und Manipulationen, um doch das zu bekommen, was man eigentlich möchte, nämlich die alte Person, die dafür sorgt, dass ich in meiner komfortablen Zone bleibe, ohne mich bewegen zu müssen. Das heißt, arbeite an dir, Fokus auf dich, klare Kommunikation und Konsequenzen in deinem Handeln, nicht bedienen, was die Muster des anderen sind, auch wenn es ihn wütend macht, auch wenn es ihn sauer macht, auch wenn es ihn traurig macht, wie auch immer, da kannst du liebevoll damit stehen bleiben und es halten, dass er so ist und es aushalten lernen, sofern du nicht bedroht bist natürlich, sehr klar. Genau, so, das ist auf die Schnelle. Easy, ergänz mal bitte.
Mitgefühl.
Genau, das meine ich ja,
für den bleiben. Für den anderen, ja, kann es einfach sein, dass es sehr bedrohlich wirkt, wenn, ja, wenn, also man ist als Paar in sich ja auch ein System. Man hat seine Routinen, man kennt sich und so weiter.
Niemand ist ein System.
Und es ist ein Routinen und Dinge, die bekannt sind, geben uns und unserem Nervensystem und unserem Gehirn ein Gefühl von Sicherheit und von Kontrolle und von alles ist wie immer, ich bin in Sicherheit. Es ist alles in Ordnung, ich muss keine Angst haben, hier passiert nichts, alles fein. Und wenn dieses System anfängt, sich zu verändern, weil du dich veränderst, auch nur im kleinsten Maße merkt das Nervensystem deines Partners, dass sich was tut. Und ich habe es, glaube ich, schon 800 Mal gesagt, aber ich werde mich wiederholen. Für unser Gehirn und unser Nervensystem ist alles, was es nicht kennt, erstmal eine Bedrohung. Und wirkt wie eine Gefahr und macht Angst und Anspannung und so weiter und so fort. Und diese Veränderung, die du durchmachst, wird dein Partner, ob er das jetzt laut aussprechen kann oder ob er das überhaupt selbst merkt oder so benennen würde, aber es macht Angst. Weil man nicht weiß, was kommt, was sich verändert, wie wird sich die Dynamik verändern, was heißt das für die Beziehung, reicht er dir dann noch oder nicht oder was erwartest du jetzt von ihm? Wenn er mit sich und mit der Beziehung vielleicht zufriedener war als du, dann ist für ihn Veränderung jetzt auch erstmal anstrengend und vor allen Dingen auch neu und er weiß nicht, ob er den neuen Sachen gerecht werden kann oder nicht. Es macht Angst. Und ich glaube, dass es, auch wenn es sehr wichtig ist, sich auf sich selbst zu fokussieren, auch wichtig ist zu gucken, was das mit der Beziehung, mit dem System und mit dem Partner macht. Und ihn vielleicht einfach zu fragen, was das mit ihm macht.
Ja, also die Kommunikation muss klar sein. Also die meisten Leute nehmen auch deine Veränderung ja auch persönlich. Der fängt schon an. Und da, je klarer du kommunizierst, warum du das machst, weshalb, also ihr müsst miteinander sprechen, das meine ich in Liebe. Und gleichzeitig musst du nicht zurückfallen in alte Muster, damit die andere Person sich gut fühlt. Nee, sondern in Liebe und mit Gefühl stehen bleiben. In deiner Wahrheit stehen bleiben in dem Moment, ja. Ohne, wie gesagt, dass du versuchst, seine Trigger nicht auszulösen, damit vermeintliche Harmonie in der Beziehung herrscht. Das ist keine Harmonie, das ist eine tickende Zeitbombe. Und was die Isi gesagt hat, und das ist wieder mal genau der Grund, warum wir Human Foundations gemacht haben, weil wenn wir verstehen, wie wir ticken und wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und was uns Angst macht, desto eher wissen wir auch die Reaktion des anderen einzuordnen. Da wird es auch ein ganzes Modul dazu geben. Zum Thema Nervensystem und so weiter und Veränderungen und so weiter und so und so fort. Und das hilft einfach dann zu verstehen, welche Prozesse bei der anderen Person gerade losgetreten sind, dann kannst du auch ganz anders darauf reagieren, anstatt dass du das dann persönlich nimmst.
Ja, und vielleicht kann auch die andere Person, vielleicht kann man da gemeinsam reflektieren. Vielleicht weiß die andere Person, insbesondere bei Männern ist häufig das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie gewisse Emotionen artikulieren sollen oder manchmal noch nicht mal richtig wissen, was sie überhaupt fühlen. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie nicht die gleiche Bandbreite an Emotionen hätten, die wir haben, sondern daran, dass sie anders aufgewachsen und erzogen sind und für Männer oder auch für kleine Jungs damals was anderes galt als für uns. Wir haben eine sehr viel breiter aufgestellte Art, Emotionen wahrzunehmen, zu differenzieren und zu verbalisieren. Ganz, ganz viele Männer können das nicht. Und dann endet das automatisch in Wut. Und vielleicht ist unter der Wut aber Angst. Angst, dass er jetzt nicht mehr reicht. Angst, dass du ihn verlässt. Angst, dass, weiß der Geier, Angst, dass er nicht weiß, was du da gerade machst, dass du das alles machst, weil du mit ihm unzufrieden bist. Dass er dir nicht reicht. Dass, I don't know. Wenn man ihn mitnimmt, und versucht zumindest, mit ihm herauszufinden, was er da überhaupt fühlt und ob er wirklich einfach sauer ist, dass du das gerade machst. Und wenn ja, warum? Dann kann man durch diesen Prozess vielleicht zu zweit. Was immer noch nicht heißt, dass das gut heißen muss oder dass er auch an sich arbeiten möchte oder was auch immer. Aber muss er ja auch gar nicht. Das machst du ja für dich. Aber ich finde es schon wichtig, für die Beziehung zumindest zu versuchen, den anderen mit in den Prozess mitzunehmen und zu erklären, warum mache ich das? Was gibt mir das? Was bedeutet das für dich? Was erwarte ich von dir? Was macht das mit dir gerade? Bist du wirklich gerade einfach nur aus irgendeinem Grund wütend oder hast du vielleicht vor irgendwas Angst? Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Männer können in sehr, sehr vielen Fällen Dinge nicht so artikulieren, wie wir das können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, noch nicht mal Rücksicht auf den anderen zu nehmen, in dem Sinne, dass du dann aufhörst, an dir zu arbeiten oder dass du irgendwas anders machst, das ist nicht das, was ich meine. Aber anzuerkennen, dass dein Prozess auch was mit deinem Gegenüber macht. Und vielleicht mit ihm herauszufinden, wie man damit gemeinsam umgehen kann, sodass du in Ruhe durch deinen Prozess gehen kannst und er nicht alle 5 Minuten durch sein Nervensystem gesagt bekommt, fuck, gleich werde ich verlassen. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich das jetzt halbwegs...
Ich habe das auf jeden Fall verstanden. Es wird aber auch passieren, dass dein Partner abblockiert und dir nicht zuhören will und eigentlich dem scheißegal ist, was du sagst. Ja. Hauptsache, du bleibst, wie du bist. Und da, wie immer, bleib in deiner Wahrheit stehen. Das ist super, super wichtig. Bleib im Einklang mit deinen Werten. Warum? Weil du dir irgendwann nicht verzeihen wirst, dass du dich für vermeintliche Harmonie selbst verraten hast.
Ja.
Zu teuer. Da ist der Preis zu hoch.
Okay? Ja, insbesondere wenn die Dynamiken in der Beziehung keine gesunden waren und einer davon mehr profitiert hat als der andere,
yep, absolut.
Dann ist natürlich Veränderung, die dazu führt, dass du auf einmal Grenzen setzen kannst und Nein sagen kannst, ist natürlich keine Veränderung, die der andere feiert. Weil der hat ja davon profitiert, dass du keine hattest.
Yes.
Und dann, so hart das jetzt auch klingen mag, muss man durchaus auch bereit sein, die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Weil es kann sein, dass dein Partner das nie geil finden wird.
Nach
und dagegen bitte? Arbeitet.
Und genau, so weiter. Nach getaner Arbeit mit einer gewissen Frist, mit einem gewissen Raum für die andere, Raum geben für die andere Person to catch up, um aufzuholen, genau. Um aufzuholen in der Hinsicht. Wenn das nicht passiert oder gar nichts passiert, nichts bewegt sich, auch nichts in die richtige Richtung, dann musst du natürlich schauen. Ne? Aber das ist eine sehr individuelle Entscheidung.
Ja.
So.
Komplexes Thema.
Absolut.
Ich hätte noch eine letzte Frage, weil ich gefragt worden bin vor ein paar Tagen nach aktuellen Serienempfehlungen. Und da wir ja hier eigentlich Smalltalky-Talky machen, habe ich gedacht, wir könnten nachdem wir angefangen haben mit Smalltalky-Talky, könnten wir kurz zum Ende der Folge noch kurz Smalltalky-Talky ändern und du sagst uns, was für Serien du gerade guckst.
Oh mein Gott, Leute, ich habe keine, ich hatte noch nie so wenig Zeit, um was zu schauen wie aktuell. Ich bin schon damit mehr als überfordert damit, dass ich überhaupt Love is Blind weitergucke. Ich habe gehört, dass diese neue Doku von Charlie Sheen über Charlie Sheen sehr gut sein soll. Ne? Dann gucke ich aber auch alle Klassiker, Leute. Also warte mal, ich bin gerade in meinem Netflix-Account und scroll da gerade so durch. Ich habe Ginny und Georgia geguckt. Ich gucke Love is Blind. Ich mag sehr gerne Serien, die in Richtung Stolz und Vorurteil gehen, vom Typ her. Diese von früher mit Love Story und das und Drama. Ja, tue ich absolut. Ich gucke das sehr gerne. Ich gucke auch gerne Kitschiges, tatsächlich. Ich bin zwar als Typ nicht so kitschig, aber hey, ratet mal, wer zuerst da steht bei Bollywood-Filmen, aber auch bei super süßen Bridgerton-Serien und so weiter und fort. It's me, Leute. It's me.
Boah, da bin ich Mario. So raus, ne?
Ich mag auch Thriller, ich mag auch solche Sachen, aber ich liebe tatsächlich so richtig süße, kitschige Serien. Mag ich auch tatsächlich. Aber ich kann euch gerade nichts viel sagen. Warte mal. Wo sind meine alten Serien? Die ganzen alten Serien zu erwähnen, bringt ja nichts, ne? Sowas wie Friends, How I Met Your Mother, Gilmore Girls, wie heißt die andere?
Habe ich dich eigentlich schon mal gefragt, ob du bei Gilmore Girls Team Jess, Team Dean oder Team Logan warst?
Nein, weil das ist etwas, was ich direkt wieder vergessen habe. Ich habe das nicht mehr konkret auf dem Schirm. Es ist zu lange her, dass ich mir die ganze Serie angeschaut habe. Jetzt. Und du kennst ja mein Hirn, das ist wie ein Sieb. Von daher, nope, kann ich dir leider nicht.
Schwer enttäuscht.
Ja, das tut mir leid. Ab und zu muss ich dich auch enttäuschen. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Was sind denn deine Lieblingsserien aktuell? Erzähl mal.
Ich weiß auch nicht, ob ich die ganzen alten aufzählen soll. Also prinzipiell bin ich ja ein großer Freund von so Cop-Serien, die einen lustigen Sidekick haben. Mhm. Ich liebe so Krimi-Sachen, die aber so ein bisschen Comedy sind. Also sowas wie The Mentalist. Mag ich auch. Oder Castle. Oder High Potential, jetzt zweite Staffel kommt jetzt auf Disney. Ist auch so eine Polizeiserie, wo eine hochintelligente, dreifache Mutter der Polizei hilft, die eigentlich Putzfrau war in dem Revier. Und dann hat sie aber irgendwie einen Fall gelöst, während sie geputzt hat. Und jetzt solche Sachen mag ich sehr gerne. Davon gibt's eine ganze Menge.
Black Mirror?
Hab ich nicht gesehen. Dann natürlich so Sachen wie Blacklist, Suits, sowas.
Oh, Suits habe ich geliebt.
Aktuell gucke ich, letzte Woche habe ich die zweite Staffel Wednesday geguckt.
Das muss ich auch noch machen.
Ich gucke sehr gerne Only Murders in the Building. Läuft auf Disney. Da kam jetzt die fünfte Staffel gerade raus. Liebe ich sehr. Habe ich bestimmt schon, die ersten vier Staffeln habe ich bestimmt alle schon dreimal geguckt. Ich liebe diese Dreierkombi.
Ich auch.
Was gab es denn die letzte Zeit noch Gutes? Weiß ich nicht. Ich bin halt so ein
ich bin in letzter Zeit ein bisschen raus, deswegen sag ich dir ja.
Ich bin prinzipiell jemand, der ich bin schwer zu begeistern, wenn es um Serien geht. Weshalb ich sehr oft alte Sachen wieder von vorne gucke.
Ja, das mache ich auch. Vor allem mit How I Met Your Mother.
Ja. Komplett von vorne bis hinten auswendig. Genauso wie Friends und The Big Bang Theory.
Dexter habe ich auch geschaut.
Dexter habe ich noch nicht geschaut.
Ich habe so viele Serien, so viele gesehen. Ich kann mich gerade nur nicht an die ganzen Namen erinnern, Leute. Es tut mir leid. Habe ich geschaut.
Hast du früher Navy CIS geguckt, ganz zufällig?
Nein, das habe ich nicht. Nie.
Okay. Navy CIS war eine meiner absoluten Lieblingsserien früher, bis der Originalcast nach und nach irgendwie weg war. Und für alle, die diese Serie kennen und genauso geliebt haben wie ich habe gestern erfahren, dass meine zwei Lieblingshauptfiguren aus dieser Serie jetzt eine eigene Serie bekommen haben.
Ich freue mich für dich.
Komplett ausgeflippt gestern.
I'm happy for you, my friend. Ja.
Also für alle, die Navy CIS kennen, es gibt jetzt Navy CIS Tony und Siva.
Cool.
Ja.
Sagt mir nichts, aber ich freue mich für euch.
Es ist also wirklich eine der coolsten Krimi-Sachen, die es gab. Aber es gab so viele zu der Zeit, wie eben vorhin schon gesagt, so Mentalist und Criminal Minds, wobei das war schon gruseliger als die anderen Sachen. Und wer Castle nicht gesehen hat, sollte Castle gucken. Oh, und The Rookie. Ich habe The Rookie durchgesuchtet. Ich glaube, davon gibt es 7 Staffeln oder so. Wahnsinnig gute Serie.
Wo? Netflix oder?
Also den größten Teil davon gibt es auf Netflix. Ich glaube aber die neueste Staffel nur auf Wow.
Okay.
Aber der Großteil davon gab es auch auf Netflix. Okay. Ist der gleiche Hauptdarsteller wie bei Castle. Und den liebe ich ja sowieso. Nathan Fillion heißt der, glaube ich. Und Ghosts. Ghosts ist auch. Ghosts habe ich auch sehr geliebt. Auch die ersten 2 oder 3 Staffeln auf Netflix und auch da der Rest nur auf. Wow. Und okay. The Last of Us. Damit wären wir dann durch.
Gut, ich glaube, da hat auf jeden Fall der ein oder andere eine gute Serienempfehlung jetzt bekommen.
Hope so.
Sobald ich wieder anfange, mehr zu gucken. Ich muss mal die ganzen, eigentlich habe ich alle guten Serien geschaut, in meinem Gefühl, aber es ist lange her, dass ich einfach mal mich hingesetzt habe und einfach mal geguckt habe, weil geht gerade nicht. Ist gerade zu viel los.
Hast du nicht gesagt, du hast nie Blacklist geguckt und auch nie Suits?
Doch, Suits habe ich geschaut und Blacklist habe ich auch geschaut, bis zu einer gewissen Staffel und eine aufgehört damals. Breaking Bad geschaut. Game of Thrones.
Breaking Bad fehlt mir noch.
Ja, unser. Oh.
Ja, ist das das mit dem Drogentyp?
Ja. Aber das ist eine richtig gute Serie.
Ich fand das so krass. Ich habe die ersten, 5 Folgen geguckt oder so, in der Hoffnung, dass ich irgendwie irgendwann desensibilisiert bin. Aber mit mir hat das einfach mit meinem Nervensystem kam damit nicht zurecht.
Ja, dann ist es nicht gut für dich jetzt.
So gar nicht. Es gibt einfach so gewisse Serien, da
kriege ich
Herzrasen von. Ich kann das nicht gucken.
Ja, verstehe ich absolut.
Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Human Foundations hatten wir 1-2 Mal erwähnt in dieser Folge. Alle Informationen, solltet ihr interessiert sein, findet ihr in den Shownotes. Vergesst nicht, uns Feedback zu schicken und den Podcast zu bewerten und so weiter und so fort. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und Monja schläft gleich im Sitzen ein.
Ja, bis nächste Woche.